Ich merke schon, Max, wo wir jetzt eben die Defensive Line besprechen, das hat die Stimmung jetzt auch irgendwie total nach unten gezogen. Also wir haben da angefangen mit Safeties, Cornerbacks und Linebacker. Jetzt sprechen wir eben über die Pass Rusher. Die Stimmung ist im Keller.
Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind in der ersten Woche der NFL. Am Sonntag geht's los und wir dachten uns, komm, wir hauen jetzt nochmal eine schöne Vorbereitungsfolge raus. Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, die jetzt einfach ordentlich Seahawks-Input brauchen. Und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist der Henry. Moin.
Moin.
Genau, beim letzten Mal habe ich mit dem Tobi über unsere Offensive geredet. Heute werden wir uns dann das Gegenstück, die Defense, vornehmen. Und wir sprechen natürlich mit euch über den finalen 53-Mann-Kader der Seahawks. Aber bevor wir uns unserem Thema der Woche, der Defensive, widmen, wollen wir erstmal noch die wichtigsten News der letzten Tage für euch zusammenfassen. Und das machen wir natürlich wie immer in den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, das Wichtigste vorweg, alle, die noch Hoffnung hatten, Henry, ich glaube inklusive dir, dass die Seahawks sich mit David Clowney einig werden, wurden in den letzten Tagen bitter enttäuscht. Erst hat man ja relativ viel Rumoren gehört, dass die Saints sehr intensive Gespräche führen mit Jadeveon Clowney. Die Titans waren sowieso immer noch mal so ein bisschen im Hintergrund dabei. Und jetzt haben sich die Titans tatsächlich die Dienste Clowneys gesichert für ein Jahr, unterschreibt er in Tennessee. Und das war's mit der Clowney-Bewegung unter den 12s. Henry, du warst ja einer der Redelsführer, der gefühlt einmal wöchentlich Announce Clowney gepostet. Wie enttäuscht bist du jetzt, dass es am Ende nicht geklappt hat?
Ja, ich bin schon ziemlich enttäuscht und es ist auch ärgerlich. Andererseits ist man aber auch froh, dass es jetzt endlich mal vorbei ist mit der Clowney-Saga. Mich ärgert vor allem die Herangehensweise vom gesamten Front Office, weil man ja eben als Ziel ausgegeben hatte, in der Offseason vor allem den Pass Rush zu verstärken. Und es war aus meiner Sicht auch eine sehr solide Offseason von den Seahawks. Aber mit der Verpflichtung von dem Pass Rusher wie Clowney wäre es halt für mich eine sehr gute Offseason gewesen. Pass Rush ist jetzt einfach immer noch die ganz klare Schwachstelle. Und während dann halt in der Offseason Spieler wie Dante Fowler, Everson Griffin etc. an die jeweiligen Teams gingen, die teilweise sogar weniger gekostet haben als jetzt Clowney, und Seattle eben tatenlos blieb, hat man jetzt bei Clowney den Kürzeren gezogen. Ansonsten hat Seattle ja eine starke Back 7, aber man bleibt jetzt doch irgendwie Fragen zurück als Seahawks-Fan, was dieser ganze Approach an Clowney bzw. an den Pass Rush eben sollte und ob man mit so einer D-Line in möglichen Playoffs auch bestehen kann. Also es ist halt eben bitter, weil man anderweitig einfach so viele Chancen hatte, seinen Pass Rush zu verbessern, es aber irgendwie dann doch nicht gemacht hatte. Also das beliebte Argument ist ja immer, dass die Verantwortlichen der Seahawks dem Pass Rush so vertrauen, wie er jetzt ist. Das mag sein, wir haben von hier aus auch kaum Einblick und wir würden uns wahrscheinlich alle da gern überraschen lassen. Es wäre aber halt überhaupt nicht überraschend, wenn man am Ende mit leeren Händen und einem ähnlich schlechten Pass Rush wie letztes Jahr dasteht. Deswegen ist es doch aus Fansicht relativ ärgerlich.
Ja, ich bin tatsächlich auch wirklich überrascht, dass das jetzt nichts mehr, also viel mehr kann man ja jetzt auch gar nicht mehr machen, weil der Markt ist ja relativ leer gefegt. Der einzige große Name, der mir jetzt noch einfällt, wäre Clay Matthews, den man eventuell sich noch holen könnte, aber ansonsten, ja, du hast Everson Griffin angesprochen, der ist auch schon eine Weile weg. Jetzt Clowney, mit Clowney eigentlich so der letzte große Pass-Rusher vom Markt. Also, ja, die Seahawks haben es versäumt, sich auf dieser Position so zu verstärken, dass man von einer wirklichen Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr reden kann. Und da Clowney ja jetzt nicht mehr dabei ist, würde ich sogar vielleicht von einer Verschlechterung reden. Aber gut, wir kommen später nochmal intensiv und ausführlich zur gesamten Defense. Aber an dieser Stelle, Jadeveon Clowney, jetzt ein Titan. Ja, kurz nach unserer letzten Aufnahme kam dann tatsächlich raus, wirklich irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden danach, dass die Seahawks Wide Receiver Paul Richardson verpflichtet haben. Und mittlerweile ist er aber auch schon wieder weg, fiel den Roster-Cuts zum Opfer. Ich meine, es wurde gesagt, er hätte in der kurzen Zeit nicht die Möglichkeit gehabt, sich an das System anzupassen. Ja, oh Wunder. Das war jetzt auch für meine Begriffe keine faire Chance, muss man sagen. Aber gut, Richardson wieder weg. Ja. Dann wurde Defensive End DeMontre Moore geholt, um so ein bisschen auf Tiefe, für Tiefe auf Defensive End zu sorgen, weil sich Brandon Jackson in einem Mock-Game, also in so einem kleinen Vorbereitungsspiel der Seahawks, vor 2 Wochen bereits verletzt hat. Und Jackson wird die Saison verpassen. Darum DeMontre Moore für die Tiefe auf dieser ohnehin schon nicht so tief besetzten Position. Und dann eine Nachricht, die bei vielen Seahawks-Fans für Begeisterungsstürme gesorgt hat. Wide Receiver Josh Gordon ist zurück bei den Seahawks. Er unterschreibt für 1 Jahr und verdient mit Incentives ungefähr 1 Million US-Dollar. Muss allerdings noch von Roger Goodell begnadigt werden. Also er ist derzeit noch nicht spielberechtigt. Mal gucken, wann das eventuell nachgeholt wird. Henry, was hältst du von der Verpflichtung? Du warst auch jemand, der sich darüber gefreut hat, oder?
Definitiv. Also er verstärkt auf jeden Fall die Tiefe im Wide Receiver Core der Seahawks und sorgt für eine weitere solide, verlässliche Anspielstation für Russell Wilson. Ich meine, man hat sie auch schon letzte Saison in Ansätzen gesehen. Da hat er zum Beispiel im Spiel gegen die 49ers bei mehreren entscheidenden Third Downs für eine Conversion gesorgt und da schon angedeutet, wo sein Potenzial in der Offense liegt. Und er wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wide Receiver Nummer 3. Und sollte er jetzt wirklich eben von Goodell, von der NFL begnadigt werden und spielberechtigt sein, würde er auf jeden Fall auch mit dafür sorgen, dass Seattle eines der tiefsten Wide Receiving Calls der NFL hat.
Ja, das stimmt. Wir reden gleich nochmal so ein bisschen über die, über den Kader, den es jetzt gibt, den 53-Mann-Kader. Auf jeden Fall kann man sagen, dass das für die Tiefe schon eine gute Sache ist. Ich war ja immer eher im Antonio Brown-Lager, aber was nicht ist, kann auch werden. Brown kann ja auch jederzeit noch gesigned werden. Von daher entspanne ich mich nochmal ein bisschen und warte ab, bis dann diese News auch noch gedroppt wird. Ja. Wir hatten sie angesprochen, die Roster-Cuts haben stattgefunden und wir gehen jetzt einmal kurz ein bisschen durch den 53-Mann-Kader, den die Seahawks nominiert haben und fangen natürlich an auf der Quarterback-Position. Russell Wilson natürlich die Nummer 1 und auf Nummer 2, wie bereits von Tobi und mir prognostiziert, haben wir Geno Smith, also kein junger, aufstrebender Rookie-Quarterback hat es auf diesen Spot geschafft. Anthony Gordon wurde sogar komplett aus dem Kader gestrichen. Danny Etling hat einen Platz im Practice-Squad erhalten. Henry, was meinst du, Geno Smith als Nummer 2 die richtige Entscheidung?
Gut, es ist bei den Seahawks eigentlich mehr oder weniger egal, wer die Nummer 2 ist, also, weil sollte sich Wilson verletzen, und er war bis jetzt noch nie in seiner gesamten Karriere verletzt, ist die Saison sowieso schon so gut wie gelaufen. Mich jetzt schon gefreut, wenn ein junger Quarterback wie Anthony Gordon, von dem ich es eigentlich auch erwartet hätte, dass er schaffen kann, eben den Sprung geschafft hätte zum Backup. Jetzt hatten wir auch überhaupt keine Insights ins Training Camp, in die Training Camps, und anscheinend hat er sich jetzt doch so schlecht angestellt, dass er dann jetzt überhaupt nicht mehr mal den Sprung in den Practice Squad geschafft hat. Von dem her, naja, war es zu erwarten, dass man jetzt mit Geno Smith wieder in die Saison geht, aber es macht wirklich keinen großen Unterschied, wer der Backup in Seattle ist, aus meiner Sicht.
Ja, das stimmt. Also da haben wir auch auf jeden Fall Glück, dass Wilson alles andere als verletzungsanfällig ist, und weil, ja, so wie das Team aufgebaut ist, wäre eine Verletzung von Russell Wilson eine schwere Katastrophe, die ja dafür sorgen würde, dass eigentlich die Saison gefühlt vorbei ist. Also Geno Smith Nummer 2, eigentlich nur wichtig fürs Papier und für den Münzwurf, wenn es mal wieder in die Overtime gehen sollte. Running Back, Chris Carson Nummer 1, DJ Dallas, Travis Homer, Carlos Hyde, ist jetzt nicht die Depth-Chart-Reihenfolge, die gibt es tatsächlich noch nicht. Also, wenn man auf der Seahawks-Seite sich auf Depth-Chart klickt, dann steht da sowas wie, wird nach dem Trainingscamp released. Ja. Also ja, da muss man nochmal abwarten, wie genau die Reihenfolge da ist. Aber Chris Carson auf 1 ist, glaube ich, relativ klar. Rashad Penny immer noch auf der PUP-List. Also der wird, wenn, dann erst später in der Saison zum Kader dazustoßen können. Von daher sind das die 4 Running Backs, mit denen wir in die Saison gehen. Henry, bist du zuversichtlich, beziehungsweise glaubst du, das ist besserer Running Back Room als letztes Jahr?
Ich denke schon. Wie gesagt, auch wieder gar keine Überraschung. Relativ tiefe Running Back Room, vielleicht ein Ticken tiefer als letztes Jahr. Wenn dann Penny nach 6 Wochen zurückkommt, könnte es sein, falls alle fit bleiben, dass dann ein Spieler wie Travis Homer weichen muss. Da bin ich mal gespannt. Aber ich denke mal, mit dem Running Back Room müssen wir uns jetzt nicht verstecken.
Ja, das stimmt. Und wir hoffen auch, dass es nicht zu einer Situation kommt wie letztes Jahr in den Playoffs, als dann plötzlich Marshawn Lynch gesigned werden musste, weil sich wirklich alles, was Rang und Namen hatte, da verletzt hat. Von daher hoffen wir mal, dass diese Tiefe dafür sorgt, dass ja, die Jungs dann auch spät in der Saison noch fit bleiben. Wide Receiver, Tyler Lockett, DK Metcalf, Philip Dorsett, David Moore, Freddie Swain und John Asua. Auch hier für mich keine großen Überraschungen. Vielleicht hätte man ja erwarten können, dass Paul Richardson den Cut übersteht, aber ja, wie gesagt, der konnte sich nicht schnell genug an das System adaptieren und ist dann direkt wieder rausgeflogen. Für dich irgendwelche erwähnenswerten Punkte hier? Josh Gordon jetzt hier noch nicht dabei, weil er eben noch, wie erwähnt, vom Commissioner geklärt werden muss. Also die 6 Receiver hier, Lockett, Metcalf, Dorsett, Moore, Swain und Asua, keine großen Überraschungen, oder?
Nicht wirklich. Also es ist natürlich immer so, dass man nach den Cuts auf den 53er-Kader, dass der 53er-Kader danach nicht so bleiben wird. Und es wird sich wahrscheinlich dann auch im Wide Receiver Room bemerkbar machen, wenn dann Gordon zurückkommt. Dann wird es wahrscheinlich eng werden für einen Spieler wie Freddie Swain, der dann möglicherweise in den Practice Squad rutschen muss. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, auch hier wieder keine Überraschung.
Also vor allen Dingen fürs Return-Game sicherlich interessant. Steht hier auch auf der Website tatsächlich so. Da sind Moore, Swain und Ursua-Kandidaten, die Tyler Lockett da hoffentlich endlich mal entlasten oder sogar ganz ablösen. Also ich glaube, kein Seahawks-Fan möchte Tyler Lockett noch mal als Returner eingesetzt sehen.
Ja, ich denke auch übrigens, dass David Moore diese Rolle vor allem tragen wird. Deshalb war es den Verantwortlichen mit Seahawks wahrscheinlich auch so wichtig, seinen Vertrag nochmal neu zu strukturieren und ihn dann doch zu halten. Deswegen, also falls Swain dann sogar doch noch Richtung Practice Squad gehen sollte, wäre auf jeden Fall Moore der Spieler, der wahrscheinlich da die Hauptlast tragen wird.
Ja, das kann sehr gut sein, das stimmt. Also da, wie gesagt, Hauptsache Lockett nicht mehr. Viel zu hohes Verletzungsrisiko für Nummer 1 oder Nummer 2 Wide Receiver, wie man es nimmt. Von daher gute Sache, dass man da einige Spezialisten jetzt im Team hat, die diese Rolle dann hoffentlich vielleicht sogar ein bisschen besser ausfüllen können als unser nomineller erster Receiver. Kommen wir zur Tight End Gruppe. Da war, ja gut, da hätte man vielleicht mit ein bisschen mehr Überraschung rechnen können, zumindest vor der Saison. Die 4 nominierten Tight Ends hier sind Greg Olsen, Will Disley, Jacob Hollister und Luke Wilson. Colby Parkinson hatte sich ja verletzt und ist auch immer noch nicht fit, darum jetzt nicht im 53-Mann-Kader. Der findet sich auf der NFI-Liste wieder, war das richtig? NFI ist das, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Für verletzte Spieler, also der kann dann natürlich auch noch, wenn er wieder fit ist, nachnominiert werden, aber der hat es dann eben nicht in den 53-Mann-Kader geschafft. Ja, was sagst du zu dieser Gruppe? Olsen, Disley, Hollister, Wilson, fast schon ein kleines Überangebot, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eines der besten Tight Ends-Gruppen in der NFL. Für Seattle wichtig, weil sie wahrscheinlich diese Saison sehr viel mit 2 Tight End-Sets spielen werden. Ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass ein Spieler wie Hollister den Cut nicht übersteht, weil man halt über 3 Millionen an Capspace hätte einsparen können.
Ja, aber was will man denn mit diesen 3 Millionen? So ein Clowny-Sign ist ja auch Quatsch.
Genau, jetzt ist natürlich so, dass das Geld nicht unbedingt nötig geworden ist, weil man einen Spieler wie Clowny jetzt doch nicht geholt hat, aber wenn man das getan hätte, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass Hollister dem Cut doch zum Opfer gefallen wäre. Jetzt ist er im 53-Mann-Kader und sorgt auch mit dafür, dass das eine sehr, sehr starke Truppe ist.
Ja, also Hollister wäre sicherlich ein Kandidat gewesen, verdient relativ viel für seine Position, also für den Impact, den er voraussichtlich auf das Team hat. Von daher, für mich wäre er auch ein Kandidat gewesen, der zugunsten einer Clowney-Verpflichtung hätte weichen können. Aber da hat sich unser Front Office was anderes bei gedacht. Offensive Line, 10 Linemen insgesamt. Und zwar ja, Dwayne Brown, Mike Iupati, Ethan Pothick, Damian Lewis, Brandon Shell, BJ Finney, Phil Haynes, Jordan Simmons, Jamarco Jones und Cedric Ogbuehi. Ja, auch wenig Überraschung, würde ich sagen. Wir, Tobi und ich, haben die Offensive Line schon relativ intensiv letztes Mal durchgekaut. Ethan Pothick wahrscheinlich als Center-Starter bereitet dir das genauso viel Unbehagen wie Tobi und mir in der letzten Folge?
Wahrscheinlich nicht ganz so viel Unbehagen wie euch, aber natürlich ist es ein bisschen eine Unbekannte jetzt mit Pothick. Der wurde ja ursprünglich als Center gedraftet, hat aber in Seattle noch nie Center gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, zumal es wahrscheinlich auch nicht viel schlechter werden kann als jetzt zum Beispiel letztes Jahr, wo wir im großen Teil mit Joey Hunt auf dieser Position gespielt haben. Zur Positionsgruppe allgemein kann man natürlich sagen, dass es ziemlich durchschnittlich ist. Wobei es natürlich auch fast sogar wünschenswert wäre, wenn wir eine durchschnittliche O-Line am Ende des Tages dann haben. Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich die Positionsgruppe durch die Saison hindurch schlägt. Das wird sich danach zeigen.
Ja, ich dachte auch eben so, jawohl, endlich mal Durchschnitt. Aber gut, das wird sich dann sehen, ob wir immerhin im Liga-Mittelfeld landen können. Auf der anderen Seite des Balles kommen wir zur Defensive Line. LJ Collier, Rishim Green, Benson Mayowa, Demontre Moore, Elton Robinson, Puna Ford, Brian Moan und Jaron Reed haben den Cut geschafft. Insgesamt 8 Spieler für die Line. Daryl Taylor, unser Second-Round-Pick, ebenfalls auf der Non-Football-Injury-List. Also er wurde nicht gecuttet, sondern ist eben verletzt und darum nicht in diesem finalen Kader. Wir wollten ja gleich nochmal etwas intensiver über die Defense sprechen. Darum reicht es, glaube ich, jetzt hier erstmal die Namen zu sagen. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Linebacker Bobby Wagner, KJ Wright, Bruce Irwin, Cody Barton, Jordan Brooks und Ben Burke-Kirwin. Insgesamt eine recht interessante Gruppe, würde ich sagen, ne? Mit Wright und Wagner ja und Irwin ziemlich Veteranen, relativ alte Spieler. Mhm. Und dann Barton, Brooks und Burke-Kirwin, ja 3 sehr junge Linebacker, also vielleicht genau der richtige Mix, um dann so ein bisschen den Generationswechsel zu vollziehen. Und da kann man sicherlich hoffen, dass die Jungen von den Alten vernünftig lernen können. Ja, bei den Cornerbacks haben wir natürlich Shaquille Griffin, Trey Flowers, Quinton Dunbar und dann auf, als Ersatz Nico Thorpe, der ja häufig Special Team spielt, der Special Team Kapitän ist, den man ja als regulären Cornerback relativ selten sieht. Und Linton Stevens, den die Seahawks im April sich zugelegt haben vom Waiver Wire, schon 2 Jahre in der Liga, hat aber kaum Statistiken hier. Also er hat irgendwie 2 Tackles bei den Dolphins 2019 in 3 Spielen, bei den Broncos 2018 gar keine Spiele. Also ein sehr unbeschriebenes Blatt, warum die Seahawks ihn vom Waiver damals geclaimed haben, weiß ich nicht genau. Aber gut, man wird sehen, er hat den 53er-Kader geschafft, also wird er schon irgendwas vorzuweisen haben. Also auf den kann man auf jeden Fall gespannt sein. Und das waren die Cornerbacks und auf Safety Jamal Adams, Quandre Dix, Marquise Blair, Ugo Amadi und Lano Hill. Denke ich mal auch keine großen Überraschungen. Und bei den Spezialisten Panther Michael Dixon, Kicker Jason Myers und Longsnapper Tyler Ott. Und das war der finale Kader. Und jetzt genau wie angesprochen eben der Practice Squad. 14 Spieler sind im Practice Squad gelandet. Dieses Jahr, wie wir auch letztes Mal schon angesprochen haben, etwas größer geworden, der Practice Squad. Einfach auch durch die Covid-Situation. So hat man jetzt eben schneller die Möglichkeit, auch vom eigenen Kader passablen Ersatz in den 43-Mann-Kader zu berufen, falls Stammspieler mal auf der Covid-19-Liste landen und Spiele verpassen durch Quarantäne etc. Also ich habe jetzt nur so drei große oder vier große Spieler rausgeschrieben, und zwar Linebacker Shaquem Griffin. Schöne Feel-Good-Story auf jeden Fall, hattest du erwähnt, aber im Endeffekt, hatte er seine Momente. Letztes Jahr sein Bruder Sack zusammen mit Shaquem Griffin, aber sowohl in der Coverage mit Problemen als auch im Pass-Rush, wenn er geblockt wurde, kam er nicht mehr gut raus. Also wenn man objektiv sich seine Leistung anguckt, ohne die Feel-Good-Story zu betrachten, war das jetzt auch kein Spieler, der es geschafft hat, die Seahawks irgendwie in den 2 Jahren zu prägen, die er jetzt im Kader war. Mhm. Ja, 7. Runden-Pick Wide Receiver Steven Sullivan, ebenfalls im Practice Squad gelandet. Quarterback Danny Etling hat sich gegen Anthony Gordon durchgesetzt, der komplett gecuttet wurde. Und Hometown Kid Wide Receiver Aaron Fuller von Washington, ebenfalls im Practice Squad. So, und bevor wir jetzt endlich zur Defense kommen, noch eine letzte News, und zwar gibt es eine Neuverpflichtung. Outside Linebacker / Pass Rusher DeAndre Walker wurde vom Waiver geclaimed, nachdem er von den Titans entlassen wurde. Und erstmal war das für mich jetzt keine große News, den Namen kannte ich nicht. Dann habe ich mich aber ein bisschen genauer mit ihm beschäftigt, und das war ein 5. Runden-Pick 2019, also aus dem letzten Jahr, der die Saison verpasst hat. Also er wurde auf Injured Reserve gesetzt und kam dann auch nicht wieder. Schien sich im Camp eigentlich ganz gut zu machen, hatte aber offensichtlich irgendwie Probleme, was seine Spielintelligenz anging. Also hat so ein bisschen das Schema nicht richtig verstanden oder nicht gut funktioniert. Der Cut kam allerdings sowohl für Titans-Reporter als auch für die Seahawks-Reporter relativ überraschend. Von daher, wer weiß, relativ unbeschriebenes Blatt. Aber letztes Jahr 5. Runden-Pick, vielleicht haben die Seahawks da ja einen guten Move gemacht und ihn direkt vom Waiver geholt. Aber so viel kann man über ihn jetzt halt noch nicht sagen.
Ja, also ich habe da auch heute noch, glaube ich, einen Tweet von Jim Nagy, das ist der Organisator des Senior Bowls, gelesen. Der hat eben zu ihm getwittert, dass er halt ein sehr, sehr starkes Tape bei Georgia hatte und das anscheinend das Einzige, was ihn so ein bisschen zurückhält, eben Verletzungen sind. Das war ja auch der Grund, warum er letztes Jahr überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist. Und eben hinzugefügt, dass das ein potenziell sehr, sehr guter Claim des Seahawks war.
Ja, das wollen wir doch gerne glauben, weil Outside Linebacker / Pass Rusher, das ist sicherlich eine Position, die man ganz gut gebrauchen könnte. Von daher Daumen drücken, dass die Seahawks hier einen guten Riecher hatten. Und das war eine sehr lange News-Sequenz bei dieser Folge. Aber jetzt kommen wir endlich zum Thema der Woche, zur Defensive Preview. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, die Defensive. Wir hatten eben schon so ein bisschen die Spieler genannt, die den Cut geschafft haben. Jetzt wollen wir aber nochmal intensiver drauf eingehen und beginnen mal mit den Safeties. Potenziell die bestbesetzte Defensivposition bei den Seahawks, oder? Was meinst du, Jamal Adams und Dix?
Ja, also mir fällt da im Liga-Vergleich kein vergleichbares Duo ein.
Vikings vielleicht noch?
Ja, Vikings noch, aber ich würde mich schon, jetzt, weil ich jetzt auch Seahawks-Fan bin, mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, wir haben das beste Safety-Duo der Liga.
Ja, und ich finde auch so im mannschaftsinternen Vergleich ist so die Safety-Position eigentlich am besten besetzt. Auch wenn natürlich unsere Linebacker zur Elite gehören, aber also Quandre Dix hatte ja wirklich schon ziemlichen Impact letztes Jahr. Die Statistiken haben klar gezeigt, wenn er auf dem Feld war, deutlich weniger Punkte zugelassen, und auch der Eye-Test hat gezeigt, dass die Defensive einfach auch stabiler wirkt. Also Dix letztes Jahr wirklich schon eine gute Leistung abgegeben, und dann kriegt man jetzt einfach nochmal den für mich derzeit besten Safety der Liga dazu, und das kann eigentlich nur gut werden. Meinst du, man kann damit tatsächlich an alte Legion of Boom-Zeiten anknüpfen, an die beiden Alleinunterhalter Earl Thomas und Cam Chancellor?
Das ist immer schwierig. Also ich tue mich da immer schwer, das zu vergleichen, weil das halt in ihrer Prime so das absolut beste Safety-Duo in der NFL war und wahrscheinlich auch mit das beste Safety-Duo of all time, deswegen finde ich es nicht so wirklich fair, da irgendwie diesen Vergleich zu setzen. Ich denke, die werden ihren eigenen Stempel in Seattle aufdrücken, aber zu erwarten, dass das genauso gut wird wie zu Legion of Boom-Zeiten mit Earl Thomas und Cam Chancellor, ist vielleicht ein Ticken zu hoch in der Erwartungshaltung, würde ich sagen.
Ja, es sind sicherlich große Fußstapfen, das stimmt, aber wenn man wirklich was erreichen will, muss man sich ja immer mit den Besten vergleichen und ich glaube, es ist natürlich auch eine andere Spielweise, also Jamal Adams hat sicherlich einige Gemeinsamkeiten mit Cam Chancellor, ist ein guter Hitter und spielt viel in der Box, aber ich würde Adams vielleicht sogar nochmal als etwas vielseitiger sogar einschätzen. Ja.
Wenn du den Vergleich so willst, ich würde sagen, Jamal Adams ist sogar an sich wahrscheinlich ein besserer Spieler als Cam Chancellor, aber Earl Thomas in seiner Prime ist definitiv der bessere Free Safety als jetzt Quandre Diggs.
Ja, das ist fair, würde ich sagen, ja. Von daher sicherlich andere Voraussetzungen, andere Spielertypen, aber ich glaube, wir können ähnlich viel Spaß erwarten, wenn beide fit bleiben.
Ja, definitiv.
Und für mich die Safety-Position kann man recht schon abhaken. Ne? Es gibt eigentlich keine großen Kritikpunkte. In der Tiefe hat man Blair noch dahinter, Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr. Lano Hill muss jetzt nicht unbedingt spielen, wenn es nach mir geht. Aber wie gesagt, wenn wir da keine Verletzung haben, mach ich mir persönlich gar keine Sorgen um diese Position.
Ich mir auch nicht und ich freue mich auch sehr drauf. Also, ja. Weil wir halt die letzten Jahre teilweise wirklich scrappy Safety-Play hatten und wir wissen ja alle als Seahawks-Fans um die Bedeutung von Safeties in dem Scheme und ich glaube, dass das sehr, sehr gut werden kann nächstes Jahr und ich habe da richtig Bock drauf, die zwei in Action zu sehen.
Naja, ich erinnere an Tedrick Thompson im ersten Saisonspiel letztes Jahr gegen die Bengals. Drei Stunden Zeit, um sich auf diesen Pick einzustellen. Oh, ich stehe ja etwas zu weit vorne. Ach ja, nein, also hoffen wir mal, dass wir sowas in der kommenden Saison noch nicht zu sehen bekommen. Und machen weiter mit den Cornerbacks. Das ist auch so ein Duo, das würde ich sagen, ist das Beste seit langem, was wir auf dieser Position hatten. Vielleicht das Beste seit Sherman Griffin, was da jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist. Und zwar Shaquille Griffin mittlerweile als Nummer 1 Cornerback in seinem letzten Vertragsjahr. Und auf der anderen Seite Quinton Dunbar, unsere Neuverpflichtung vom Washington Football Team, diesmal habe ich es richtig gesagt, der, ja, wieder erwarten, er jetzt doch spielen darf. Wir hatten drüber geredet, zwischendurch sah es ja so aus, als würde die Verpflichtung im Sande verlaufen, wegen dieses Raubüberfalls, aber da sind ja jetzt alle Anklagepunkte fallen gelassen worden, von daher kann man sich da sicherlich auch auf ein starkes Duo freuen. Also würdest du die beiden auch in der Ligaspitze ansiedeln?
Ja, aber was heißt für die Ligaspitze? Ich würde sagen, vielleicht so ein Top-10-Cornerback-Duo.
Ja, also Ligaspitze hätte ich jetzt so, keine Ahnung, Top 8 gesagt, ne? Also so das
ja,
Beste, also die besten 25%.
Auf jeden Fall möglichen, also ja. Ja, definitiv.
Ja. Und dahinter haben wir Trey Flowers, der letztes Jahr gestartet ist. Ich finde, als Nummer 3, der nicht zwangsläufig starten muss, kann man das auch echt gut machen. Also als Ersatz habe ich absolut nichts gegen Flowers. Nico Thorpe hingegen sollte sich auf Special Team beschränken. Da kann man, glaube ich, keine allzu großen Leistungen erwarten, falls er schon irgendwann mal wirklich startermäßig rein muss.
Weil du gerade Flowers ansprichst, der hat in den Training Camps ziemlich viele Reps als Starter auf der rechten Cornerback-Position bekommen. Deswegen wäre ich mir genau gar nicht mal so sicher, ob er nicht vielleicht in den ersten 1, 2, 3 Wochen vielleicht über Dunbar startet, weil er noch nicht so in dem Scheme drin ist. Da müssen wir mal gucken. Also natürlich wäre es allen lieber, wenn wir da Dunbar direkt sehen. Aber es ist definitiv im Bereich des Möglichen, dass Flowers erstmal starten wird.
Ja, Flowers ist ja auch, ich meine, ich bin immer recht kritisch mit ihm. Aber so also rein statistisch hatte er ja auch letzte Saison laut PFF eine der besten Leistungen in Man-Coverage. Also der hatte auch auf jeden Fall seine Höhen. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie zu sehr bashen, aber ich hätte schon deutlich lieber Quinton Dunbar neben Shaquille Griffin. Interessant wird auch das Rennen um die Position des Nickel-Cornerbacks. eine Position, die ja eigentlich in allen anderen Teams der NFL eine Starterposition ist bei den Seahawks, wurde diese Position letzte Saison recht sporadisch nur besetzt, weil man eben sehr viel Base gespielt hat. Man hört ja relativ viel Positives über Blair. Meinst du, der macht am Ende tatsächlich das Rennen als Slot-Cornerback?
Ich gehe eigentlich davon aus, also nach allem, was man jetzt an Berichten aus den Training-Camps gehört hat, sieht es sehr stark danach aus, dass sich Blair diesen Spot eben geschnappt hat und den auch ziemlich sicher hat. Ich wäre überrascht, wenn wir da irgendjemand anderen sehen. Und ich hoffe auch, dass er ihn gut ausfüllen kann, sodass die Seahawks endlich von dieser Base-Formation mit drei Linebackern abrücken können.
Ja, also auf Blair hätte ich auch richtig Bock, muss ich sagen. Hat sich ja im College einen Namen gemacht als sehr harter Hitter. Das schien auch in seinem ersten Jahr schon so ein bisschen durch, aber so richtig, ja, in den Fokus spielen konnte er sich eben noch nicht. Darum ja eben vielleicht auf dieser Position etwas bessere Chancen, weil auf Safety sehe ich absolut nicht, wie er sich an Adams oder Dix irgendwie vorbei mogeln soll. Von daher, ein neuer Start auf Nickel Cornerback ist sicherlich keine schlechte Idee. Ja, kommen wir zu den Linebackern, eben schon so ein bisschen angeschnitten. Bobby Wagner und Ketchum Wright als die große Konstante der letzten Jahre. Beide allerdings tatsächlich, zumindest laut PFF, letzte Saison ein bisschen abgebaut. Ja, was glaubst du, unser First-Round-Pick Brooks, wird er direkt für Kendricks reinkommen und diese Base-Defense weiterführen, oder wird er eher so ein bisschen in der Rotation hinter Wright und Wagner stehen und die Seahawks werden bevorzugt wieder in Richtung Nickel-Corner, in Richtung Nickel-Formation gehen?
Ja, also ich glaube, das hängt schon ziemlich stark davon ab, was jetzt mit Blair und dem Nickel-Spot ist. Wenn Blair den gut ausfüllen kann, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir noch großartig viel in dieser Base-Formation sein werden, zumal das ja ein Alleinstellungsmerkmal für die letzte Saison war. Davor haben wir ja eigentlich immer überwiegend Nickel-Defense gespielt, und wenn das der Fall ist, dann werden halt Wagner und Wright starten, wenn sie fit sind. Und ab und an wird vielleicht Brooks je nach Spielsituation auch mal reinkommen und eben Raps sammeln.
Ja, Brooks vor allen Dingen interessant, weil er ja auch ja nicht nur standardmäßig Linebacker, Off-Ball-Linebacker spielen kann, sondern eben auch in den Pass-Rush eingebunden war. Quarterback-Spy hat er auch gerne mal gespielt. Also da kann man auch gespannt sein, ob er vielleicht bei Quarterbacks wie Kyler Murray, gegen den wir ja zweimal spielen, ob er da vielleicht die Aufgabe bekommt, so ein bisschen auf den aufzupassen. Im Pass-Rush kann er sicherlich auch eine Hilfe sein. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Von daher, ja, auch wenn ich von dem Pick an sich nicht so begeistert war, bin ich trotzdem sehr gespannt jetzt, wie er eingesetzt wird und was für einen Impact er dann direkt im ersten Jahr machen kann. Ja, Defensive Ends. Sag mal, was sind Defensive Ends? Also kein Clowny. Was ist das eigentlich da für eine komische Mischung, für eine komische Gruppe, die wir da haben?
Ja, also es ist so, dass jetzt höchstwahrscheinlich Benson Mayowa und eben Bruce Irwin diejenigen sein werden, die im Pass Rush die Hauptlast tragen müssen. Das sind Spieler, die bei vielen anderen Teams Rotationsspieler wären und jetzt eben bei uns starten. Ich denke mal, dass Spieler wie Rasheem Green und hoffentlich auch LJ Collier da auch eine Rolle spielen werden. Aber es sieht ein bisschen mau aus, also in der Spitze und auch in der Tiefe. Ich habe da auf jeden Fall nicht so eine hohe Meinung allgemein von der Defensive Line bzw. von den Defensive Ends der Seahawks.
Ich finde es sogar fast schon absurd, auf dem Papier, wie schlecht diese Positionsgruppe besetzt ist. Also klar, Bruce Irwin und Benson Mayowa hatten letzte Saison beide noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so ein letztes Aufbäumen ist. Irwin hatte ja tatsächlich die meisten Sacks seiner Karriere im letzten Jahr, aber der ist ja eigentlich auch schon über seinen Zenit hinaus, und Benson Mayowa auch immerhin nochmal mit 7 Sacks. Aber ja, das war jetzt auch nicht unbedingt jemand, den man als etatmäßigen Starter da haben möchte. Und dahinter LJ Collier, ja gut, der hat jetzt auch nicht wirklich in der Rookie-Saison auch nicht gezeigt, warum jetzt für dieses Jahr irgendwie das große Break, der große Breakout zu erwarten wäre. Also ich finde, manche Leute machen es sich dann so ein bisschen zu einfach und sagen, ja, okay, der geht in sein zweites Jahr, das wird jetzt dieses Jahr der Breakout-Player. Ja, aber man muss ja irgendwie zumindest was gesehen haben, das einen daran glauben lässt. Und das war bei Collier ja überhaupt nicht der Fall. Rasheem Green dann noch eher, würde ich sagen.
Ja, also bei Collier ist das Einzige, was man da anführen kann, eben, dass er die Saison größtenteils verletzt gespielt hat. Aber es sind halt so viele Fragezeichen hinter Collier und auch hinter der gesamten Positionsgruppe, die mich wirklich nicht so richtig überzeugen. Und man muss halt darauf hoffen, dass Spieler den nächsten Schritt machen, aber da kann man sich halt einfach nicht sicher sein. Deswegen bin ich da überhaupt nicht so überzeugt von der ganzen Herangehensweise.
Ja, also ich habe mir hier mal aufgeschrieben, die Frage, was sehen die Coaches, das wir nicht sehen? Also da muss ja, die müssen ja im Camp von irgendwelchen Spielern so bombastische Leistungen gesehen haben, dass sie sagen, jo, das ist jetzt unser Squad, da haben wir ein Vertrauen. Daryl Taylor, unser Zweitrunden-Pick, beginnt die Saison verletzt. Die einzige Info, die wirklich rausgesickert ist, ist, dass Elton Robinson, unser Fünftrunden-Pick, was glaube ich, wirklich einen guten Job machen soll. Aber reicht das? Also, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, die Coaches müssen irgendwas wissen, was wir nicht wissen. Ich meine, klar, die wissen vieles, was wir nicht wissen, aber die müssen ja irgendwoher muss doch dieses Vertrauen kommen. Also, ich meine, wir Fans gucken jetzt auf diesen Depth-Chart und denken uns so, Alter, was ist das denn? Aber die scheinen ja, also Carroll und Co. scheinen ja irgendwie echt überzeugt zu sein. Also meinst du wirklich, Elton Robertson ist so gut, dass er direkt diese Rolle als Starter ausfüllen kann?
Davon ist eigentlich nicht auszugehen, weil er halt ein Rookie ist. Weil wir können als Fans halt jetzt einfach nur hoffen und warten und eben uns anschauen, wie sich die ersten Wochen entwickelt in Sachen Pass Rush. Und da können wir gespannt drauf sein und auch zu Recht kritisieren, wenn es dann eben nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte.
Ja, und so ein bisschen damit verbunden ist ja auch die Position des Defensive Tackle. Jaron Reed und Puna Ford, da die Starter. Ich würde sagen, solide. Liga-Mittelfeld vielleicht etwas überdurchschnittlich, aber dahinter ist ja wirklich überhaupt nichts. Also hinter Reed und Ford, ich habe jetzt mal bei ESPN hier im Depth Chart geguckt, hinter Puna Ford steht noch Brian Moan. Hinter Jaron Reed steht einfach gar kein Name mehr. Also da ist einfach, wir haben drei Defensive Tackles. Wenn beide irgendwie so ein bisschen angeschlagen sind, dann ja, Pech gehabt, spielen wir halt nur noch mit einem. LJ Collier kann ja auch wohl ein bisschen rumgeschoben werden, aber etatmäßig sind hier tatsächlich nur drei Defensive Tackles angegeben. Meinst du, das reicht? Vor allem bei einer Position, die ja eigentlich oft auch so ein bisschen durchgewechselt wird?
Nein, ich gehe auch davon aus, dass das eben jetzt noch nicht das finale Depth-Chart auf dieser Position ist und zu Defensive Tackle, so wie das jetzt gerade eben aussieht mit diesen drei Spielern, ist es von der Tiefe sogar noch schlimmer als auf Defensive End und ich hoffe mal, dass man da noch einen Free Agent wie Damon Harrison oder einen ähnlichen Spieler verpflichten kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man nur mit diesen drei Spielern in die Saison gehen wird.
Ja, das wäre, glaube ich, auch ziemlich fatal. Zumal, wenn der Druck eben nicht über außen entstehen kann, wir hatten über die Defensive Ends geredet, ist man vielleicht auch noch ein bisschen abhängiger davon, dass Jaron Reed vielleicht wie ähnlich wie vor zwei Jahren eben grob wieder an diese Zeit anknüpfen kann. Also der hatte damals 10,5 Sacks. Für einen Defensive Tackle sind das gute Zahlen auf jeden Fall. Da hatte er allerdings aber auch Unterstützung von außen von Frank Clark, der da ordentlich für Furore gesorgt hat. Mittlerweile ist er ja bei den Chiefs. Glaubst du, ohne starke Unterstützung der Defensive Ends kann Reed über die Mitte so viel Druck machen, dass er annähernd an diese Zahlen anknüpft?
Also ich würde nicht davon ausgehen, dass er an diese 10,5-6 kommt. Realistisch wären für ihn. Und es wäre auch, glaube ich, als einen Erfolg einzustufen, wenn er, weiß ich nicht, 4 bis 6 Sacks schafft. Dazu erwarten, dass er jetzt nochmal 10 Sacks macht, das halte ich für ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, das war eher so ein Outlier-Jahr im Jahr 2018.
Ja, auf jeden Fall sollte er beweisen, dass die Vertragsverlängerung kein Fehler war. Hat er für 2 Jahre unterschrieben. Und da muss man jetzt hoffen, dass er, ja, dass er so ein bisschen diese gesamte Defensive Line auf seine Schultern nimmt und vielleicht auch ein bisschen vorangeht und für Druck sorgt, vielleicht sogar zwei Leute auf sich zieht, sodass die Outside-Defender eventuell 1-gegen-1-Duelle gewinnen können. Also ja, da wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, von wo der Druck kommen soll. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich merke schon, Max, wo wir jetzt eben die Defensive Line besprechen, das hat die Stimmung jetzt auch irgendwie total nach unten gezogen. Also wir haben da angefangen mit Safeties, Cornerbacks und Linebacker. Jetzt sprechen wir eben über die Pass Rusher und die Stimmung ist im Keller.
Ja, vielleicht hätten wir es andersrum machen sollen, ich denke auch. Ja. Nee, aber ich meine, man soll ja als Fan, als die Zuhörer sollen ja auch ein realistisches Bild bekommen, würde ich mal sagen. Und habe auch schon wieder einige Fans gesehen, die uns hier als Top-Favoriten für den Super Bowl einschätzen. Und dann sollte man dann aber auch so realistisch sein und sich mit unserer Defensive Front auseinandersetzen, dann ist die Idee auch ganz schnell wieder weggewischt. Von daher haben wir alle Positionsgruppen durch und reden noch mal so ein bisschen über die defensive Philosophie. Also Base versus Nickel haben wir eben schon abgehakt. Da eben die Frage Normalisierung durch Kendricks Abgang und Verstärkung auf Cornerback oder Brooks direkt wieder rein als dritter Linebacker. Also ja, da sind wir uns relativ einig, glaube ich, ne? dass es wieder sich ein bisschen normalisieren wird und die Nickel-Formation auch wieder häufiger Einzug hält in die Seattle-Defense. Ja, und dann gibt es ja so ein bisschen diese Grundfrage, was Defensive Football angeht, Coverage oder Pass Rush. Die Seahawks haben, glaube ich, sehr deutlich gemacht, worauf sie sich diese Saison verlassen wollen, oder?
Definitiv. Das
Pass Rush.
Ja, also definitiv der Pass Rush. Das Team in der Defense ganz klar upfront aufgebaut. Nein, natürlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, hör auf. Nicht, dass jemand das hier nicht versteht.
Vom Aufbau her, wie zu besten Zeiten, würde ich sagen. Wenngleich auch da der Pass Rush besser war. Aber ja, die Defense ist eigentlich ein hervorragendes Projekt zur Veranschaulichung der Frage, was ist wichtiger, Coverage oder Pass Rush, beziehungsweise kann man eine gute Defense auch stellen mit schlechten Pass Rush. Und da könnte uns die Seahawks Defense auch eben vielleicht sogar belegen oder auch widerlegen, was da jetzt der Fall ist. Wobei die Frage ja auch schon so ein bisschen in der Analytics-Community beantwortet ist, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also da gibt es relativ deutliche Meinungen. Gibt aber ja auch Teams, die durchaus erfolgreich spielen, die es dann eben anders handhaben. Beispiel 49ers mit einer sehr starken Defensive Front. Cornerback Sherman sicherlich auch kein schlechter, aber der kommt jetzt auch ins Alter. Also da wird jetzt interessant sein zu sehen, welche dieser beiden Philosophien die Oberhand hat, weil man ja eben auch zweimal die Saison gegeneinander spielt. Die 49ers für mich klar mit einer deutlich stärkeren Defensive Front. Dafür die Seahawks mit der deutlich besseren Secondary. Also das ist dann quasi so ein direktes Duell für alle Philosophen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Aber ja, die Seahawks auf jeden Fall auf Coverage ausgelegt und Pass Rush. Man weiß es nicht, wer da am Ende für die Sacks sorgen soll. Wahrscheinlich Jamal Adams, der muss dann eben beides machen. Ja, damit haben wir jetzt letztes Mal die Offense, dieses Mal die Defense so ein bisschen auseinandergenommen. Wir hoffen, wir konnten euch so ein kleines Bild geben, jetzt kurz vor der Saison. Und ich bin immer noch so ein bisschen, also für mich ist es ganz komisch, dass jetzt die Saison schon anfängt. Also diesen Sonntag spielen die Seahawks, da muss ich noch ein bisschen drauf klarkommen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber auch, weil die Preseason weggefallen ist.
Ja, es ist echt ein bisschen surreal. Also es ist wie so ein kalter Start jetzt in die Saison.
Ja, also da, ja, ich weiß nicht genau, wann ich es realisiere, wahrscheinlich kurz vor Anpfiff dann. Wir versuchen auf jeden Fall noch eine kurze und knackige Preview-Folge rauszuhauen zum Spiel gegen die Atlanta Falcons. Ich habe nämlich richtig Bock auf die Saison und endlich wieder Seahawks-Football. Von daher kann ich es nicht erwarten. Und an der Stelle, bevor wir hier durch sind, noch einmal der kurze Hinweis auf das Saison-Vorschau-Magazin der German Seahawkers. Da haben sich nämlich unsere Redakteure, unter anderem auch der Henry, ordentlich ins Zeug gelegt, um euch alles, was wir hier eben rumgelabert haben und noch deutlich mehr, um das eben in schriftlicher Form abzuliefern. Also wer lieber liest, anstatt uns Quatschköppen hier die ganze Zeit zuzuhören. Dem sei diese Saison Vorschau-Magazin wärmstens empfohlen. Gibt es auf der Website zum Runterladen als PDF-Datei. Kostenlos. Wir würden uns trotzdem sehr über eine kleine Spende freuen, weil Henry und Co. haben da, glaube ich, echt viel Arbeit reingesteckt. Hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Aber ja, wenn es finanziell für euch nicht reicht und ihr sagt, ja, Mensch, ich würde es trotzdem gerne lesen, überhaupt kein Ding. Für alle frei verfügbar. Von daher habt Spaß damit und ja, damit würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wie gesagt, versuchen nochmal eine kleine Preview rauszubringen und ja, damit bis dann und Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.